Markus, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr. 14. Okay, jetzt ist es soweit. Die letzten 2 Tage von Jesus als unverherrlichter Mensch hier auf Erden. Vers 1. Also Markus 14, Vers 1. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten konnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit ja keine Aufruhr unter dem Volk entsteht. Es war verboten, am Passa jemanden umzubringen, außer das Lamm und so weiter, ne? Ist halt schön, ne? Weil die ganze Zeit versuchen sie ihn umzubringen, Jesus, und herauszufordern, damit sie irgendwie was haben, wo sie sagen können: Okay, das war's, ihr habt's alle gehört, jetzt können wir töten. Ja? Ohne dass das Volk widersprechen könnte und sagen könnte: Oh, das ist aber ungerecht, dass ihr den Jesus umbringt. Ne? Aber sie schaffen es nicht. Und jetzt ist das erste Mal und das einzigste Mal, dass sie da stehen und sagen: In den 2 Tagen, an dem Wochenende, wollen wir Jesus nicht töten. Und genau an dem Wochenende wird Jesus sterben und sie werden ihn dort töten lassen. Ne? Gott macht, was er will, und wir Menschen, ja, wir können einfach nur zugucken. Ne? Also das Passa ist da, und also das Passa ist nah, und das ganze Volk bereitet sich auf dieses Passafest vor. Ne? Und auch Jesus bereitet sich darauf vor, geopfert zu werden. Ne? Und er sagt in Vers 3: Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam. Ach nee, das kommt ja später. Okay, vergesst es. Ja, machen wir es in Vers 3. Und als er in Bethanien im Haus Simon des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Ja. Durch Johannes wissen wir noch ein bisschen mehr, nicht nur das Haupt, sondern auch die Füße. Und dann hat sie ihre Haare genommen und die Füße abgetrocknet. Ja. Dieses Salböl war super kostbar, kam aus Indien. Ein Fläschchen, sagt meine Studienbibel, kostet so, war ein Jahreslohn. Ein Jahreslohn von einem Durchschnittsbürger. So sauteuer. Also du hattest doch keine Bank damals, ist ja klar. Ne? Du musst dein Geld halt und das Kopfkissen legen oder so, ne? So, oder verstecken. Aber es gab ja ohne Münzen und keine Scheine, also Kopfkissen fällt aus. Also haben die Leute gespart oder angelegt, indem sie so eine kostbaren Sachen gekauft haben. Ne? Und das konnte man leicht wieder verkaufen, wenn man Notermann war. So, und hier ist diese Frau, durch Johannes wissen wir es, ist Maria Magdalena. Ne? Eine Prostituierte. Und sie kommt mit so einem Jahresgehalt. Und du zieh das mal rein, ein Jahresgehalt. Ich weiß nicht, was mein Jahresgehalt ist. Aber den hätte ich schon gern mal so auf der Hand gerade. Ne? Aber überleg mal, wie viele 1000 Euro das sind für einen normal arbeitenden Menschen, ne? Der ein normales Gehalt kriegt. Also das Ding ist echt kostbar. Und sie kommt und in diesen Raum rein, ne? In Simons Haus, der Aussätzige, den Jesus anscheinend noch nicht vom Aussatz befreit hat. Und da sitzen nur alle bei diesem Unrein und essen. Ne? Und da kommt diese Prostituierte rein. Holt dieses kostbare Zeug raus, zerbricht's, gießt es Jesus übers Haupt, gießt es Jesus auf die Füße, streicht seine Füße, macht sie wieder trocken. Ein total komisches Bild, oder? Auf einmal fängt an, das ganze Haus nach diesem Öl zu stinken, ne? Oder zu riechen, wie auch immer. Ne? Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist denn diese Verschwendung des Salböls geschehen? Ne? Man hätte dies doch um mehr als 300 Dinare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Durch Johannes wissen wir, einer hat angefangen zu diskutieren. Und zwar Judas. Ne, dass Jesus verraten wird bald. Und Und dort steht, Judas sieht das und fängt dann an zu murren. Ey, 300 Dinare. Die gibt gerade 300 Dinare weg. Ne, und er war ja der Finanzminister dort in der kleinen Gemeinde von Jesus. So ein, ne, und fängt an, hey, das hätten wir doch zu Geld machen können und dann Wohltätigkeit, ne, so ein verschenken können. So ein, ne. Und dann fingen die Jünger an, mit einzustimmen in dieses Lied. Ne. So eine Verschwendung. Und bla bla bla. So ein, ne. Judas hat bestimmt gedacht, so 300 Dinare, Mensch, die hätten wir den Arm geben können, ich Armer. Ne. So ein, was sind, aber die verstehen das nicht. So ein, Judas sowieso nicht, weil er nur an sich denkt. So ein, die Jünger verstehen es nicht, weil sie einfach zu beschränkt sind in ihrer geistlichen Sicht. So ein, aber Jesus versteht es. Ne. Und Jesus sitzt da und lässt sich salben, ne, für seinen Toten. Lies mal weiter. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. So wie heute, jetzt gerade. Wer weiß, wie viele tausend Christen gerade auch über sie reden. Dass diese Frau, diese Prostituierte, die eigentlich nichts ist und nichts hat, so ein, kein Ansehen, keine Würde eigentlich, so ein, aber sie kommt und sie gibt alles dem Herrn. Und Jesus sieht das und er sagt, hey, das wird in die Evangelien eingehen. Das wird die Zeiten überstehen. Diese Tat, die sie getan hat, die wird viele bewegen. Für Gott ist das kostbar und das ist das Schöne, wenn wir zu ihm kommen, zum Herrn und ihm das Kostbarste geben, es kommt nicht leer zurück. Du musst dir das vorstellen, diese Jünger verlassen den Raum und riechen wieder nach Jünger. Der Aussätzige sitzt in dem Raum, weil diese Frau Jesus angebetet hat durch dieses Öl. Der Simon. Und der riecht Jesus noch eine Weile, ne? Diesen Segen, diesen Lobpreis, diese Anbetung. Die wird er noch tagelang riechen, weil ja alles auf den Boden getropft ist. Ne? Jesus riecht nach ihrer Anbetung. Ne? Und egal, wo Jesus jetzt hingeht und egal, mit wem Jesus noch redet, er wird diese Gabe riechen, diese Anbetung, diesen Lobpreis, diesen Beweis für Liebe und Hingabe. Ne? Aber auch die Frau, die angebetet hat, wird nach Jesus riechen, wird genauso riechen wie er. Ne? Auch sie wird tagelang noch diesen Lobpreis an sich haben. Für Jesus ist das kostbar. Und wenn wir zu ihm kommen und ihm was geben, ihn wirklich anbeten, so mit Hingabe, dann riechen wir nach ihm, dann riecht er nach uns, und dann riechen auch andere, dass da was ist. Oft ist Anbetung nur so ein kurzes Gebet, so ein kurzes Lied vielleicht oder ein kurzer Gedanke an Gott, ne? Ein kurzer Austausch untereinander. So ein, aber weißt du, Jesus ist sehr eifersüchtig und er möchte alles haben. So ein, er sagt nicht, ich möchte dein Herz und deine Seele und dein Verstand, so wie du es gerade mir geben willst, sondern er sagt, lieb mich mit allem, mit all deinem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Ne? Und das werden viele Menschen leider nie verstehen, die zwar Jesus wollen und die auch die Ewigkeit wollen und die Erlösung nicht mehr unter dem Zorn stehen wollen, sondern aber die nur bereit sind, das zu geben, wo sie denken, ja, das kann ich von meinem Leben abzweigen. Ne? Die kommen und ihre Anbetung sparen, die kommen und ihre Gaben sparen, ne? Ihr Herz. So, die das Oberflächliche wollen im Christentum, aber nicht tief gehen wollen mit Jesus. Das sind die werden nie nach Jesus riechen. So, das sind die immer unzufrieden sind, immer in Sorgen bleiben, die nie klar wissen, was passiert. Wo ein Wind kommt, ein kleiner Hauch ins Leben und der ganze Glaube kippt auf einmal um. So, nicht bodenständig, nicht auf Felsen stehen. Aber du kannst Menschen beobachten, und davon gibt es leider nicht so viele in der Masse gesehen, die wirklich alles ihrem Herrn sind. Die ihn wirklich suchen und mit ganzem Herzen suchen. Und auch wenn es vielleicht Menschen gibt, die ihn mehr mit einem größeren Herzen lieben oder mit mehr Seele, ist es doch alles, was sie gerade geben können, ne? Das sind die Menschen, die ihren Weg machen durchs Leben bis zum Ende und irgendwie immer sicher sind, ne? Die zwar auch Sorgen haben und Ängste und Nöte, aber trotzdem, die haben immer so einen Wohlgeruch, wenn sie im Raum sind, ne? Wenn man mit ihnen redet. Immer so ein, das ist immer ein Anker für die Christen, die noch nicht so reif sind, ne? Du fühlst dich wohl, wenn sie in den Raum kommen, wenn sie in der Gemeinde sitzen. Das sind die, die man anruft, wenn man Sorgen hat oder jemanden braucht, der für einen betet, ne? Wo man weiß, wenn die beten, da passiert was. So. Wir müssen halt sehen, wir werden heute viele Geschichten hier lesen, so die halt zeigen, was für unterschiedliche Herzen es gibt. Ne? Da ist einmal die Frau, die wirklich alles gibt, aber auch alles bekommt und noch mehr als das, was sie gegeben hat. Und da ist Judas zum Beispiel, der nur an sich denkt. Ne? Bei ihm dreht sich nicht alles um Jesus, sondern bei ihm dreht sich alles ums Ich. Ne? Vers 10. Da ging Judas Ischariot oder so ähnlich, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Kam nicht in Judas seinen Kopf rein. Wie kann man denn so viel Kohle einfach verschwenden? Wie kann das Jesus gutheißen? Und voller Bitterkeit und voller Frust und sagt doch, jetzt reicht's mir. Ne? Und tut den letzten Schritt, zu dem er berufen ist irgendwie. Ne? So, er geht zum hohen Priester und sagt, okay, ich bin der Maulwurf, okay? Ich werde gucken und ausschalten, und wenn eine gute Möglichkeit ist, Jesus zu verhaften, so, dann gebe ich euch einen Brief, okay? Sag euch Bescheid. Weißt du, dieser Mann wird sterben. Judas wird da sitzen und er wird sein Geld bekommen und Jesus wird gestorben sein, aber er wird dieses Geld sehen und er wird Jesus sehen und er wird sich auf einmal sehen. Und in diesem Moment der Klarheit erkennt er, dass das Geld nichts ist. In diesem Moment, wo ihm klar wird, was er eigentlich getan hat und wie sein Herz eigentlich wirklich ist und wen er da eigentlich verraten hat, in dem Moment tut er auch keine Buße und dreht nicht um, ne? Sondern er stürzt sich in sein Schwert und stirbt. Oder er hängt sich. Und das ist so schade, weil Jesus hat es gesagt, wer sein Leben behält, also wer nur an sich denkt, wer denkt so, er muss für sich selber sorgen, in allem Belangen, ohne nach Gott zu fragen, ohne ihm zu vertrauen, wer meint, ich krieg das hin, weil ich bin clever und bei mir läuft's und so weiter, ne? Und scheffelt sein Leben an, mit all den Sinnlosigkeiten, die ein Leben so mit sich bringt, wer denkt, da ist wirklich Wert drin und Gewicht? Jesus sagt, der wird sein Leben verlieren, der wird im Endeffekt nichts haben. Ja, weil wir kommen hier nackig an, durch den Schoß unserer Mütter, und wir gehen nackig wieder raus. Ne? Wir nehmen nichts mit. Und da oben stehen wir dann, und im Endeffekt stehen wir da, ist da nur unsere Seele. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen zur Ewigkeit. Ne? All unsere guten Taten sind vorbei. Ja. Im Endeffekt stehen wir da oben dann und Gott wird uns angucken und sagen, wird uns anzünden. Ne, mit seinem heiligen Feuer. Und dann wird es brennen. Ne? Und dann wird nur das da bleiben, was wirklich für die Ewigkeit wertvoll ist. All das, was zeitlich begrenzt war, wird vergehen. Und das ist so schön. Ich bin gespannt, wie wir dann aussehen. Ne? Wenn Gott dieses ganze Fleisch, dieses ganze zeitliche, verwesliche, alles weggebrannt hat von uns. Wenn wirklich das da ist, wofür wir gearbeitet haben, die Schätze, ne? Die wertvoll sind im Himmel. Das, was wirklich Gewicht hat und verändert. Das, was wirklich ein Lobpreis ist, so eine Anbetung für Gott. Ja. Judas hat leider nicht in seiner Lebzeit erkannt oder erkennen wollen, was wirklich wertvoll ist. Ja. Er hat nichts am Ende. Diese Frau allerdings, diese Prostituierte, die ein total wildes Leben hatte, ein total ungöttliches und unheiliges Leben, die wird da oben stehen und angezündet werden und da werden Juwelen sein, ne? Oder was auch immer. So, die Die wird das mitbringen, eine Siegeskrone. So ein, das Tolle ist, wenn du Maria Magdalena dann beobachtest, ihr Leben hat sich komplett gedreht, weil sie war bereit, zu Jesus zu gehen und ihn anzunehmen, ihn anzubeten. Und sie wird nicht mehr von seiner Seite weichen. Das sind die letzten 2 Tage Jesus als Mensch und Maria ist immer als Erste da. Sie ist als Erste am Grab. Sie steht da mit am Kreuz. Sie begleitet Jesus. Sie lässt ihn nicht mehr los. Sie ist der wahre Petrus. So die, weißt du, ich meine, wo Petrus da sitzt und sagt so, oh Jesus, ich werde dich mit meinem Leben verteidigen, klar, ich werde dich nie verraten, so ein Blödsinn, ne? Aber guck dir mal die Prostituierte, ne? Guck dir mal die Prostituierte an, so, ne? Ich meine, siehst du die wirklich? Hier auf Jesus guckt und sagt so, ach, dann sollen sie mich doch töten. Ich gehöre zu Jesus. Das soll jeder wissen, jeder sehen. So, ich schäme mich nicht. Ja. Siehst du, die hinrennt, so, als sie hört, Jesus ist auferstanden. Siehst du, die nachgucken muss. Sie ist eine Frau einfach, die die Gemeinde noch in der Zukunft so geprägt hat. Ja. Weißt du, so möchte ich sein. Das ist ein wahres Bild von jemandem, der wirklich erkannt hat, wer der Herr ist. Das ist ein ganzes Leben und das ist ein ganzes Herz. So. Jetzt sehen wir, was Jesus wichtig ist. Lesen wir mal weiter. Vers 12. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, da sprachen seine Jünger zu ihm, ja, wo willst du denn, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendete 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen, ja, geht in die Stadt. Und da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt und dem folgt. Ist krass, wie Jesus immer vorbereitet ist, oder? Und ich glaube ganz fest, Jesus hat Eingebungen bekommen vom Heiligen Geist und Visionen vielleicht auch, klar. Aber ich glaube, er wusste jeden Tag, was dran ist und was passieren wird, weil er im Gebet war. Ne, weil er in Connection war mit seinem Vater. So, weil er gefragt hat, weil er sich vorbereitet hat. Er ist nicht so wie ich manchmal aus dem Bett raus und geht in den Tag rein, dülü, ne? Mal gucken, was kommt. So ein Jesus ist im Heiligen Geist durch den Tag gegangen, in den Tag rein. Ne? Gestärkt und sicher und gefestigt. Und Jesus sagt hier, ihr werdet einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Das ist in der Zeit, in der Gegend nicht so oft passiert. Ne? Die Frauen sind zum Brunnen gegangen und haben das Wasser geholt. Ne? Also der Typ fällt auf. Ne? Und er sagt, folgt ihm. Lauft einfach hinterher. So, guckt ihn an und geht dorthin, wo er hingeht. Ne? Und wo sind wir stehen geblieben? Dem folgt, Vers 14. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gästezimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Cool, oder? Das ist halt Jesus so. Und der stellt nicht in Frage, das ist so. Aber ich finde das auch bei den Jüngern toll. So, und die stellen das auch nicht in Frage, sondern das ist so. Und sie laufen dem Mann mit dem Wasser hinterher. Ne? Genauso wie wir das machen. Ich meine, Jesus kommt durch unsere Gebete oder in unsere Zeit mit ihm, nicht einschlafen, sondern kommt er zu uns und wir müssen eigentlich nichts mehr tun, als dem Mann mit dem Wasser zu folgen. Dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist, der sich ausstreckt und nach dem Heiligen Geist sucht, nach dem Willen Gottes, wenn es so will, der wird geleitet werden. Ne? Der wird zu dem Ort gefragt, wo er hin soll. Und es ist schön, weil da ist Autorität drin. Jesus sagt folgt, und dann werdet ihr an dem Platz sein, an dem ihr hingehört. Und ich manchmal stehe auf und bin so wirr und so voller Angst oder Furcht oder voller Sorgen, dass ich denke, ich komme nirgendwo mehr an heute. Ne? Dabei ist es so einfach. Und so einfach ist es auch. Ne? Das, was immer alle Christen sagen, was du in jeder Predigt hörst oder in der Bibel liest, das stimmt, das ist nun mal das. Auch wenn es so fromm klingt und so simpel ist, aber so ist es nun mal. Da gibt es auch keinen anderen Weg. Irgendwas Großes, was sich kluge Köpfe ausdenken, die Christen sind und Bücher schreiben. Ne? Über die Wege, wie man Gottes Willen am besten und am leichtesten erfährt, das ist Quark. Ne? Lies die Bibel und du wirst erkennen, was der Weg ist, um Gottes Willen zu erfahren, um rauszukommen von all dem Dreck, um rauszukommen von der Schwachheit, um rauszukommen von all diesen Sorgen und diesen Belastungen, die man hat, von diesen erdrückenden Sünden. Der einzigste Weg ist, zu Gott zu kommen, auf ihn zu gucken, ihn zu fragen und zu vertrauen. Und dann zu gehen. Und Gott wird für alles sorgen. Gott wird meine Schwachheit nehmen und Gott wird daraus Stärke machen. Auch wenn ich das nicht glauben kann, ich muss es glauben. Weil das ist nun mal der Weg, den Gott bestimmt hat. Egal, ob ich das verstehe, egal, ob ich das annehmen kann, es ist so. Da geht es nicht darum, was ich denke oder wovon ich überzeugt bin, sondern das ist der Weg, den Gott uns gegeben hat. Schaut auf mich, bringt alles zu mir und dann lasst mich machen. So, ist so simpel und doch ist das Schwerste in meinem Leben, das ich zu tun habe. Ne? Weil ich immer denke, ich bin besser, ich kann es besser, ich müsste denken, ich muss es festhalten, ich kann es irgendwie, aber ne, dieses Loslassen, das ist die wahre Demut vor Gott. In meinen Augen. Dass ich wirklich vor Gott demütigt. Aber was heißt das? Das heißt nicht, dass ich mich runterbeuge und mich dreimal selber als schlimmster Mensch der Welt beschuldige und dann anfange zu heulen und mich selbst zu streicheln und dann mache ich mir jetzt mal ein Spannungsbad, weil ich so schlecht bin, sondern ne, was ist denn wahre Demut? Demut, wahre Demut vor Gott ist, dass ich zu meinem Schöpfer komme und zugebe, wer ich bin und anerkenne, dass ich es nicht kann und akzeptiere, dass er alles tut und ihm dann noch machen lassen glauben. Das ist Demut. Weil ich sage, ich bin nichts, ich kann's nicht und ich werde es auch nicht versuchen. So, das ist wahre Gottesfurcht. Weil man in dem Moment jemanden so groß macht, dass man ihm sein ganzes Leben anvertraut und sagt, du bist der Größte, du sollst es führen und tun. So, ne? Und das ist schön, das ist im Heiligen Geist leben, für mich praktisch. Ne? Indem ich loslasse und akzeptiere. So. Und das Schöne ist, oder das Schlimme ist, dass es dann nicht immer gleich anders ist, ne? Das wissen wir. So. Aber Gott hat auch nicht versprochen, dass es dann sofort locker ist und alle Probleme weg sind oder Sorgen so. Das hat Gott nie versprochen. Gott hat gesagt, kreuzige dich täglich, stirb dich täglich, folg mir nach. So. Aber was man sehen kann, wenn man mal zurückblickt auf die Jahre, die man schon mit Gott geht, da ist Veränderung da. So, nur wir brauchen unsere Zeit, um verändert zu werden. Ne? Mal zurück zum Thema hier. Hier ist jetzt Jesus und er sagt so, folgt dem Typen, geht da rein in die Kaserne oder wo auch immer der reingeht und sagt so, hey, Jesus braucht das Zimmer. Ne? Und Vers 15, er wird euch in einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin, kamen in die Stadt, fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Ich finde es so schön, wie Gott unsere Leben vorbereitet. Ne? Das ist eben, das kannst du hier so gut erkennen, ich zumindest für mich, auch wenn es euch vielleicht heute langweilt, weiß ich nicht, so ein, für mich ist es gerade wichtig zu hören, mich daran zu erinnern, ne? Dass Gott hat meinen Tag vorbereitet. So wie dieser Saal hier schon fertig ist für dieses einzelne Passa-Essen mit den Jüngern und Jesus, genauso hat Jesus meinen Tag vorbereitet. Wenn ich dem Heiligen Geist folge und ihm vertraue und dorthin gehe, wo er hingeht, dann werde ich in diesen Plan reinkommen, in dieses, was Gott vorhat. Gott ist der, der schon alles in die Wege geleitet hat. Ich muss nur gehorsam sein und vertrauen. So. Vers 17. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, da sprach Jesus, wahrlich, ich sag euch, einer von euch, der mit mir isst, der wird mich verraten. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es auf einmal ruhig wird, ne? Ich glaube, zuerst haben alle gelacht so und Wein getrunken und gegessen, ne? So wie es halt ist unter Männern, so. Und Petrus hat gefurzt, so, ne? Lukas hat gelacht. Nee, der war gar nicht dabei, so. Aber ihr wisst schon, ne? So, ich meine, so eine richtige Männerrunde halt, ne? Und da ist Jesus und der fängt an, noch zu erzählen und keine Ahnung zu. Und die feiern da, ne? Das ist ein Passa. Das ist nichts, wo alle so da saßen, ne? In der Reihe ringsherum. Oder die lagen ja eigentlich, ne? Die saßen ja noch nicht mal. Die lagen auf dem Polster ganz gemütlich, ne? Jedes Zweierpärchen hatte eine Schüssel, da hat man, die hat man sich geteilt, ne, hat gegessen und gelacht, so, und das war ein viel schöneres Passah, als wenn wir Christen jetzt irgendwie ein Passah vorbereiten würden, ne? Es war einfach ganz gemütlich. Es war einfach was Familiäres, ne? So ein, aber auf einmal, ne, Jesus isst, alle essen und lachen und auf einmal, ja, einer von euch wird mich verraten heute. Ich kann mir richtig vorstellen, ne? Auf einmal die Gesichter, bumm, ne? Und wir lesen ja in Johannes oder vielleicht hier, weiß ich gar nicht mehr, so ein, dass auf einmal alle anfingen nachzudenken, ne? Und dann fragen, bin ich's? Nein, bin ich's? Ne? Und das ist auch so schön, weil du da siehst, so die Jünger, in meinen Augen, das ist Demut, ne? So wie ich mich auch manchmal frage, so, bin ich noch im Heiligen Geist oder werde ich dich verlassen? Ne? So ein, auf einmal fangen sie an nachzudenken und zu grübeln, so ein, werde ich Jesus verraten? Kann ich Jesus verraten? Ne? So ein, aber Jesus sagt nein und pass auf, weiter geht's. Vers 19. Da fingen sie an, betrübt zu werden, naja, steht hier, und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich? Und der nächste, doch nicht ich? Vers 20. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Wir wissen, Johannes war auf der linken Seite von Jesus. So, die rechte Seite von Jesus war der Ehrenplatz. Ne? So, und auf den Ehrenplatz, es gab ja nur eine Schüssel für zwei Leute. Wer hat da mit Jesus getaucht? Getuncht? Judas. Ne? Krass, oder? Jesus wusste, dass Judas ihn verrät und trotzdem kriegt er den Ehrenplatz in dieser Runde an. Diesem Passah, wo Jesus gegessen wird. Ne? Wo Jesus geschlachtet wird, so, wo Jesus sich selbst offenbart und sagt so, hey Leute, das da auf dem Tisch, das Leckere, das bin ich, ne? Ich bin das Barbecue hier, so, also esst mich, wie es dann noch macht mit Brot und Wein, ne? Weißt du, und den Ehrenplatz in dieser, an diesem Abend, so, beim letzten Passah, das Jesus isst, und jeder neugeborene Mensch, so, ne? Oder vorletzten, weil Jesus ist ja das letzte Passah, so, aber an dieser Runde sitzt Judas da und wird erhoben. Ne? Judas hat bestimmt nicht gefragt, ja, bin ich's, weil er sitzt zu Rechten. Ne? So, das ist aber das ist halt Jesus. Ne? Ich meine, Judas denkt nur an sich, Jesus denkt an Judas. Ne? Und ich bin überzeugt, so, dass Jesus die ganze Zeit, wo Judas mit ihm geht und wo er wusste, wer Judas wirklich ist und was er tut, ne? So, dass er trotzdem immer wieder versucht hat, Judas zu erreichen. Aber Judas war nie zufrieden mit Jesus. Der hat nicht gereicht. Judas hatte Träume vom Meer. Ja, Judas, du wirst mich verraten. Der Sohn, Vers 21, des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, also es muss so passieren, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Vers 22. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, er brach es, er gab es ihnen und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle draus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welche für viele vergossen wird. Was ich noch vergessen habe, in einem anderen Evangelium kannst du lesen, als Jesus gesagt hat, der mit mir das Brot eintaucht, Judas, in dem Moment steht Judas auf, ne? Nee, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Lass mal's. So, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weines trinken, bis zu jedem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Viele Christen lieben den Vers, ne? Ich auch. So, weil Jesus hier sagt, so, hey, es gibt noch Wein, ne? Wenn alles erfüllt ist. Und ich werde mit euch Wein trinken. Ne? Ich finde es schön. So, ne? So, weiß gar nicht, warum sich so viele da immer Stress machen. Aber so, auch Jesus trinkt gern mal einen Schluck Wein. Ist das nicht toll? So, ne? Aber viele legen das dann aus und sagen dann, ja, das ist Traubensaft, von dem man hier redet. Okay. Ich lasse meine Woche im Fenster stehen dann. Vers 26. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagt zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sag dir heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr. Also wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten aber auch alle anderen. Und was passiert? Die Soldaten stehen da und Petrus hält erstmal sein Versprechen. Er nimmt das Schwert und kämpft für Jesus. Und Jesus sagt, nee, das ist nicht meine Art zu kämpfen. Ich kämpfe anders, mit anderen Waffen, die viel tiefer gehen als sein Schwert. Und dann kannst du sehen, wie alle Jünger auf einmal flüchten. So, und jeder in seine Ecke. Lass uns nächste Woche weitermachen. Herr, ich danke dir so für den Weg, den du gegangen bist. Und ich danke für diese Sicherheit, die du hast. Und selbst wenn du uns in Situationen führst, die schwer wären für uns, wo Angriffe sind, wo wir nicht das bekommen, was wir uns erhoffen, was wir uns wünschen, wo ja, es nicht so offensichtlich ist, so dass alles glatt läuft, so, und trotzdem wissen wir, dieser Tag ist vorbereitet. Wir sind in deinem Plan, wenn wir dir folgen. Und alles hat einen viel wichtigeren Sinn als das, was wir verstehen. Wir glauben an einen Gott, der einfach über allen steht, der Durchblick hat und der wirklich alles zum Guten will. So wie du es sagst, Herr. Das ist ein toller Vers, ein tolles Versprechen von dir, Herr. Was mir wirklich Zuversicht gibt, selbst in den schlimmsten Lagen, dass ich weiß, am Ende hat alles einen Sinn. Und am Ende dient alles mir den Guten. Und auch wenn ich verzichten muss, vielleicht manchmal, oder ertragen muss. Und trotzdem weiß ich, du hast was Besseres, du hast was Gutes. Ja, und viele Sachen in meinem Leben habe ich nicht verstanden, immer noch nicht. Warum manches passiert ist, warum ich manches ertragen musste, warum ich manches nicht bekommen habe, warum es hat so geschmerzt oft. Und trotzdem weiß ich bei vielen Sachen schon im Nachhinein so, dass, ja, dass du was Besseres hattest, als ich damals dachte, was mir gut tut, was ich brauche. Und es war gut zu warten. Es war gut zu akzeptieren. Und ich bitte dich, dass du uns da alle reinführst, tiefer und tiefer, dass du uns da reifen lässt, so in ja, den Bereichen zufrieden zu sein, zu vertrauen, ja, diszipliniert zu sein, so, ja, uns selbst zu beherrschen, uns selbst abzugeben und all das, was uns ausmacht. Herr, führe uns und zeig uns deinen Willen durch deinen Geist, Herr, sodass er vorangeht, dass wir wissen, wo er ist, dass wir hören, was der Weg ist, den du hast für uns jeden Tag, Herr. Und ich danke dir, dass ich dich essen darf, trinken durfte, Herr, und ja, dass du mich heiligst und rein gemacht hast. Und dafür möchte ich loben und dich preisen, ja, so mein ganzes Leben. Ja, und ich danke, dass du mit unserer Schwachheit umgehen kannst, dass ich mich nicht mehr selbst runterpressen muss deswegen, sondern dass ich, obwohl ich schwach bin, trotzdem mit Freude und Zuversicht deinen Weg gehen kann, ja, weil du stark bist und du mir alles gibst, was ich brauche, wenn ich es brauche. So war es schon immer und so wird es immer sein. Ja. Also, hilf uns dabei, den Weg zu gehen, den wir gehen müssen. Und, ja, und ich wünsche mir mehr und mehr, alles zu dir zu geben. Alles, was mir kostbar scheint. Und, ja, wie reich machst du denen, der dir alles bereit ist zu geben? Ja. Danke dir. Amen.